Du, Andi,
Ja, Thorsten.
diese Nervosität, wie soll ich das die nächsten Tage überstehen? Was soll ich nur machen?
Du könntest eine Fahrradtour machen.
Oh, ich habe kein Fahrrad.
Okay, dann vielleicht mal deine Festplatte defragmentieren.
Ja, aber das macht man heute eigentlich gar nicht mehr. Das macht ja das System automatisiert.
Okay, du könntest an deinem Druckertoner mal die Staubreste auspusten.
Ja, wobei es ja ein Laserdrucker ist, das ist ja ein geschlossenes System.
Okay, dann könntest du alle Gebrabbel-Rot-Weiß-Tassen, die du noch hast, mal von Hand spülen, damit sie nicht mehr so staubig sind.
Ich habe nur eine. Das ist sehr
Puh,
schnell
na,
vorbei.
ja, Rasenmähen?
Ich habe keinen Rasen.
Oh, Klo putzen?
Habe ich gestern gemacht.
Dann könntest du vielleicht mal, weiß ich nicht, den Gefrierschrank abtauen.
Es ist zu warm draußen, dann geht mir alles ein.
Oh. Du wolltest doch ganz dringend noch, glaube ich, bei dir im Wohnzimmer das Parkett abschleifen, oder?
Ist Laminat. Wenn ich da abschleife, dann habe ich da ein Loch.
Ach, scheiße. Deine Eintrittskarten sortieren?
Oh, sehr gute Idee. Das mache ich.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo liebe Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und Osten bis Westen. Hier bin ich wieder, euer guter alter Thorsten und mit mir bei dieser 43. Folge von Gebrabbel Rot-Weiß ist niemand Geringeres als der unaufsteigbare Andi.
Na, das will ich im Moment nicht gehört haben, weil das ist, entspricht ja gar nicht meinen Plänen. Auch von mir eine freundliche Begrüßung an alle unsere HörerInnen und Hörer und alle daneben, dazwischen und außerhalb. Willkommen zu Gebrabbel Rot-Weiß. Und ihr habt es gemerkt, das ist der einzige Podcast, der keinen Nationalspieler nominieren durfte. Aber gut.
Oder wir haben das subtiler gemacht.
Ja, Christos Jollis, aber der ist ja schon Nationalspieler.
Ja, aber leider nicht für unser Land.
Das wäre schön. Ach, wäre das gut, ja. Naja,
Er könnte
egal.
aber noch gegen unser Land spielen, ne? Es gibt ja ein Freundschaftsspiel Anfang Juni, aber das führt vielleicht zu weit. Andi, hast du eine Widmung für uns?
Selbstverständlich habe ich eine Widmung für uns alle. Und zwar die Widmung der Nummer 43. Ich bin mal gespannt, ab welchem Moment du darauf kommst. Dieser Spieler spielt aktuell in der zweiten polnischen Liga
Ach du Scheiße.
in einem Stadion, was 6.194 Plätze hat.
Ah, wie Holstein Kiel also.
Ja, der Verein heißt Miecz
Hallo, hallo, ein bisschen mehr Respekt, ja, gegen mir gegenüber. Was soll ich
Legnica.
lecken?
Und ja, Legnica. Und der Spieler hat 1, 2 Jahre für uns gespielt, hatte dabei interessanterweise 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Rückennummern, weil er sowohl in der zweiten als auch in der ersten Mannschaft im Kader stand. Und hat für die erste Mannschaft ganze 6 Einsätze gehabt. Nee,
Immerhin.
fünf, Entschuldigung, 5 Einsätze in der zweiten Bundesliga mit einer gelben Karte. In diesen 5 Einsätzen allerdings ganze 30 Minuten nur gespielt. Im Pokal mal 18 Minuten gespielt, hat aber für die zweite Mannschaft, ich glaube, 45 Mal ist er eingewechselt. 45 Spiele, hat 10 Tore geschossen.
Boah, ist schwer, irgendwie Top Gerkens oder sowas.
Nee, es ist Marcel Mansfeld.
Oh, ja, Mittelstürmer.
Genau, hat lustigerweise in einer Saison sowohl die Nummer 23 als auch die Nummer 9 gehabt in der zweiten, hat dann in der gleichen Saison bei uns die 43 gehabt und hat im letzten Jahr in der zweiten die 23 und in der ersten Mannschaft die 44 gehabt. Also nächste Woche könnte er theoretisch, nächste Woche, nächste Folge, was aber auch nächste Woche ist, könnte er wieder drankommen, würde aber nicht, keine Sorge, ich glaube, da gibt es noch jemand anders.
Ja, nächste Folge wird logischerweise nach dem Relegationsrückspiel sein. Andi, was machen wir mit der aktuellen Situation? Es ist ein bisschen.
Ja, man darf nicht zu euphorisch sein, obwohl man es möchte,
Nein,
glaube ich, ne?
richtig, richtig. Also, wir versuchen heute hier ein bisschen die Bremse zu treten, denn ich glaube, das ist wichtig für uns und wichtig für die Mannschaft vor allem, dass wir jetzt alle noch nicht ob des gestrigen Hinspielergebnisses durchdrehen und jetzt so tun und davon ausgehen, dass alles schon geschafft ist. Das ist, glaube ich, die gefährlichste Situation.
Wobei man natürlich sagen muss, Ich sehe das jetzt nicht kommen, dass wir mit 4 Toren Unterschied das Ding verlieren, ne? Also
so fängt es an, Andi, so fängt es an. So fängt es an.
Ja.
Ich, bei der Fortuna sehe ich grundsätzlich alles kommen. Darum, mir ist das alles zu hoch. Ich hätte mir ein knappes Ergebnis gewünscht, das die Sinne schärft. Aber bitte, wir werden sehen, da werden wir vielleicht am Ende ja auch nochmal drauf kommen. Ja, gestern war das Hinspiel in Bochum und wir waren vor Ort, Aline, du und ich.
Genau.
Sind rechtzeitig losgefahren, weil man natürlich weiß, wenn man nach Bochum fährt, im Berufsverkehr, durchs Ruhrgebiet, durch die große Baustelle an der A52, wenn sie in die A40 mündet, dass das Zeit kosten kann. Und naja, ein bisschen war es auch so, aber es war eben eingeplant. Dennoch sind wir schon, wann sind wir losgefahren? Kurz vor 5?
Ja, 4:45, 5:10 ungefähr sind wir bei dir los, ja.
Ja, und es war gut, also was den Verkehr betrifft, denn die Staus ließen nicht lange auf sich warten auf der Autobahn. Aber wenn man sowas einplant, dann ist das natürlich schon die halbe Miete, muss man ja sagen.
Wir waren dann kurz nach 6, 10 nach 6, glaube ich, waren wir im Starlight Express Stadionring Parkhaus, welches ja primär für die Gäste vorgesehen ist, wobei da erfahrungsgemäß und auch gestern auch einige Heimbesucher durchaus parken.
Und es waren auch früh schon Leute da, ne?
Also ja,
es
auf jeden
ist jetzt
Fall
nicht so, dass wir da in ein leeres Parkhaus reingefahren sind. Ganz im Gegenteil, das Lob hast du dir redlich verdient.
Ach, vielen Dank.
Wir sind nicht der Reihe der meisten Autos in Turm 1 gefolgt, sondern einfach in die freie Einfahrt zu Turm 2 des Parkhauses gefahren, weil die Lemminge in den Autos sich so gerne anstellen, statt einfach die Augen aufzumachen und vielleicht da in den leeren Turm reinzufangen. Und das wiederum hat uns auf der Rückfahrt enorm geholfen, weil wir auf diese Weise sehr, sehr schnell das Parkhaus nach dem Spiel verlassen konnten.
Genau, wir konnten schön weit unten parken.
Obwohl wir alles andere als früh, sag ich mal, an den Autos wieder waren, sondern tendenziell eher spät, weil der Gästeblock sich dann doch sehr langsam geleert hatte.
Ja, es gibt nur ein so ein Mundloch für den Stehplatzbereich. Das war mir gar nicht so bewusst. Ist das häufiger so? Keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall.
Ist ja auch kein großer Block, muss man ja auch fairerweise sagen. Ne?
Ja, aber es waren eine Menge Leute da.
Naja, das ist jetzt nicht so überraschend gewesen.
Nein, aber ich war grad, also eine Menge Leute, wie zum Beispiel der Axel, der.
Willst du da jetzt schon drüber reden?
Ach so, nö. Ja,
aber okay, ja. Axel war bei uns im Blog und nicht nur er, sondern auch Olli Fink und Adam Bozek. Und
genau, in unmittelbarer Umgebung von uns.
Wie uns Instagram verriet, auch Charlie Benshop war allerdings im Sitzplatzbereich im Stadion zu
gehen. Und Campino und Andi.
Campino und Andi waren auch dort. Also ich sage jetzt mal, das Düsseldorfer, das Fortuna, who is who, im Stadion zugegen.
Im Fernsehen habe ich sogar Klaus Allofs und Alexander Jobs gesehen. Die waren auch da.
Das ist sehr verrückt. Ja. Daniel Thune habe ich auch mal kurz gesehen. Ja, am Stadion selber, weil wir natürlich so früh waren, waren die Eingänge just geöffnet. Und das war ja auch so ein bisschen unser Plan, möglichst früh da zu sein, damit es eben nicht, sagen wir mal, so viel Komplikationen bei der späteren Platzsuche im Stehplatzbereich gibt, aber eben auch, damit das alles entspannt abläuft. Denn manchmal hat man schon gehört, dass die Einlasskontrollen in Bochum suboptimal laufen.
Also sie waren sehr ordentlich, muss ich sagen. Also ich wurde sehr gründlich durchsucht und meine Schwester sagte auch, dass sie an Stellen berührt wurde, wo sie sonst im Fußballstadion eher weniger berührt wird.
Ich muss sagen, du formuliertest das gerade so, wir haben da gestern kurz drüber geredet, ich habe schon 53 Big Tasty gegessen und alle waren sehr gut und gründlich zubereitet oder so.
Ja.
Und so war es auch, ich war schon 53 Mal in Bochum und es war immer sehr gut und gründlich durchgesucht.
Ja. Nee, das hat gut funktioniert und dadurch, dass wir so früh da waren, konnten wir dann ja auch direkt durchstarten.
Ohne Anstehen ging es.
Ohne jegliches Anstehen.
Ja. Ging es zur Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche.
Die Wurst der Woche in Bochum. Man sollte ja meinen, wir sind hier im Ruhrgebiet. Im Grunde in der Gegend, die Stadionwurst erfunden hat. Das hier ist eine sichere Bank, da gibt es keine Probleme. Tja, falsch gedacht, denn ich habe es auch schon online geschrieben. Die Wurst schmeckte, als käme sie von der Küste. Nein, sie schmeckte nicht nach Fisch, sondern sie schmeckte, als hätte jemand sie zubereitet, der von Bratwurst insgesamt keine Ahnung hat. Seltsam weich, die Konsistenz sofort auffällig, dass das nicht stimmte. Breiig. Ja, fast breiig, fast wie eine Weißwurst. Von der Bratplatte, das ist auch niemals gut. Und zumindest mir, der ja noch ein bisschen Rest an Geschmacksnerven hat, im Gegensatz zu deiner Schwester und dir, hat sie auch geschmacklich nicht zugesagt. Sie schmeckte für mich seltsam wässrig.
Ja, vielleicht hattest du da die schlechte Wurst, weil ich fand sie tatsächlich, unabhängig von der Konsistenz und allem drumherum, fand ich sie vom reinen, puren Geschmack, wenn man das alles mal ausblendet, okay.
Nee, also da kann ich absolut nicht zustimmen bei meiner Wurst. Und was natürlich dann ebenfalls nicht toll war, Fremdbesämpfung. Bedeutet, der Mensch, der mir diese Wurst verkaufte, fragte mich beim Bestellen, was ich denn drauf haben möchte und besänfte sie dann vor meinen Augen, aber außerhalb meiner Reichweite selbst.
Ja, da warst du nicht besänftigt.
Nein, nicht besänftigt. Und ich bin auch, ich lebe senfautark. Das ist meine Lebensphilosophie. Bedeutet, ich lasse nicht andere Menschen für mich meine Wurst besänfen. Das einzig Gute war das Brötchen. Das war tatsächlich frisch, was ja auch so abends 20, 30 nicht zwingend immer der Fall ist. Und da gibt es nichts zu beanstanden. Aber wenn die Wurst selber natürlich, also komisch schmeckt und dann auch eine komische Konsistenz hat und dann auch noch fremdbesämpft wird, dann ist das Endresultat oder dann sind das Endresultat 1,5 Kartoffeln eine Enttäuschung. Aber das Wurstorakel, wir wissen, oder beziehungsweise ich hatte nicht mehr so viele Erinnerungen, wie es in der Relegation funktioniert, aber zu Hause ist es nun ja immer so, eine schlechte Wurst deutet auf ein gutes Spiel der Fortuna hin und wir nehmen das mal vorweg. Das war dann auch so.
Ja, ich möchte gerne an dieser Stelle noch die extremst freundliche Wurstverkäuferin, die ich hatte, loben, die wirklich unglaublich freundlich und höflich war. Also da war ich sehr, sehr positiv von angetan. Das hat mir den Tag versüßt. Das war der schönste Tag meines Lebens.
Ja, zu Recht. Wir haben, Grüße an Peti. und deine Kinder. Wir haben, aber natürlich waren wir jetzt auch, sagen wir mal, wir gehörten, glaube ich, zu den ersten 10 Kunden, die dieser Stand an diesem Tag hatten. Ich glaube, da hat man noch die nötige Energie, auch noch freundlich zu so unsympathischen Kerlen wie dir zu sein.
Ich fand, ich war auch.
Du fandst sehr, dich freundlich. Ich fand mich freundlich, sie blöder Idiot. Ich finde mich freundlich.
Du Arsch.
Ja. Ja, genau. Genau so war es. Ja, und dann ging es eben hoch in den zu dem Zeitpunkt noch leeren Block, was den kleinen, aber feinen Vorteil, wie ich fand, hatte, dass wir uns eine Eisenstange sichern konnten. Es sind die kleinen Siege im Leben, die man dann mitnimmt.
Die Eisenstange, mit der wir dann später auf die Bochumer losgegangen sind, die wir getroffen haben.
Vor allem auf die Frauen und Kinder.
Ja.
Nein, die Polizei hatte ja alles im Griff. Du hattest ja auf dem Hinweg schon Freundschaften.
Ich habe kurz geklärt, ob alles Taco ist, ja.
Ja, und das konnten wir ja auf der Rückfahrt nochmal verifizieren, dass dem dann auch wirklich der Fall war.
Ja, auch da liebe Grüße an die Polizistin, die sich vor lauter Rumsitzen eine Thrombose geholt hat. Thorsten konnte mich gerade noch davon zurückhalten, einmal so richtig Krawall anzuzetteln, dass die Polizei noch ein bisschen was zu tun bekommt.
Ja, nicht, dass du im Rückspiel gesperrt bist wie Bernardo, das wollen wir natürlich nicht.
Nein, 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 das kann ich mir nicht erlauben.
Aber dann kommen wir nämlich auch schon zur Partie. Ihr merkt, dass wir heute das Tempo ein bisschen anziehen. Es ist Relegation, wir haben noch alle keine Zeit und wir sind alle sowieso so nervös, dass wir es kurz fassen.
Woran hattet ihr liegen? Die erste Halbzeit.
Die Aufstellung der Fortuna entsprach nicht dem, was wir uns gedacht hatten. Wie kann Daniel Tunas machen? Er braucht einen neuen Trainer. Er hat ja keine Ahnung.
Klaus auf Außen, eine Frechheit.
Der weiß neben Oberdorf, der spinnt doch. Oh. Ja, kann man natürlich alles so machen. Wir hatten ja drüber nachgedacht, ob man vielleicht eher André Hoffmann für Device reinbringen sollte, nachdem Device in den letzten zwei Spielen so ein bisschen geschwächelt hatte. Hat Daniel Theo nicht gemacht und er hat, das ist nun mal so, wer gewinnt, hat immer recht. Das hat er gut gemacht, denn Device machte eine starke Partie. ich möchte fast sagen, fehlerfrei. Und auch Felix Klaus war einer der entscheidenden Spieler, zumindest in der zweiten Halbzeit. Da hat er doch eine sehr, sehr gute Leistung gebracht, meiner Meinung nach.
Auf jeden Fall, ja.
In der ersten war er ein bisschen unauffällig, aber nun ja. Und ansonsten spielte mehr oder weniger wieder die Elf von, ja, nicht ganz die von Kiel, weil Sobotka war auch noch in der Partie für Appelkamp. Ich meine, in Kiel hatte Appelkamp begonnen, oder habe ich das komplett falsch in Erinnerung?
Nee, ich glaube, das ist, hast du richtig.
Korrekt, ne?
Ja.
Und natürlich für May wieder im Sturm, Joa wieder auf der linken Seite nach seiner Sperre und auch wieder Kastenmeier im Tor und Zimmermann auf der Rechtsverteidigerposition. Sagen wir mal, nothing fancy. Eine Sache müssen wir aber noch erwähnen, weil es tatsächlich erst nach unserer Aufnahme bei der letzten Folge passiert war. Im Tor beim VfL Bochum stand nicht Stammkeeper und, sagen wir mal, wie ein Rohrspatz schimpfender, der wie ein Rohrspatz schimpfende Manuel Riemann, sondern Andreas Lute, der ja ehemalige Bochumer Torhüter von vor 15 Jahren, zwischendurch dann in Augsburg, glaube ich. Nee, Quatsch. Bei Union Berlin und natürlich bei Kaiserslautern, wo er jeweils seine Stammplätze dann verloren hat. Und jetzt war er zurück. Er sollte auch eine entscheidende Rolle in diesem Spiel spielen.
Mhm.
Interessante Maßnahme. Man weiß bis heute nicht, warum Bochum das getan hat. Angeblich hat Riemann einen Mitspieler geohrfeigt und gilt allgemein als schwieriger Typ. Aber ich habe da schon die These aufgestellt, ja, wenn man jetzt sagt, wir gehen jetzt harmonisch Arm in Arm, Hand in Hand in die Relegation und hoffen, dass die Welt, die gemeine böse Welt, einfach ein bisschen netter wird, ist vielleicht aus meiner Sicht der falsche Ansatz. Vielleicht brauchst du eher so die Reibung von so einem, ich sag mal, granteligen, aber eben sportlich unumstrittenen Spieler. Ist ein schmaler Grat. Hinterher ist man da sowieso jetzt schlauer, dass man sagen kann, ja, vielleicht hat ihnen aber so jemand wie Riemann in dieser Partie auch gefehlt, der nämlich den VfL Bochum vielleicht in der zweiten Halbzeit mal ein bisschen aufweckt. Alles nicht unser Problem.
Ja, zumal er auch einfach keine Spielpraxis hat. Ne? Er hat ein Spiel gemacht, Heimspiel gegen Leipzig, wo er 90 Minuten da war und 4 Tore kassiert hat. Und das war das Einzige. Ansonsten war er ohne Einsatz im Kader, unbekannte Verletzung, irgendwas. Also wirklich 0,0 Spielpraxis.
Ja, wie auch. Es ist halt ein Torhüter.
Ja, und da haben wir gestern natürlich auch schon drüber gesprochen, dass man da vielleicht auch manchmal, sagen wir mal, die Maßregelung dem potenziellen Erfolg unterordnen könnte. Ich meine, gut, dass sie es nicht gemacht haben. Vielleicht hätte man es anders entscheiden können.
Ist ja auch alles spekulativ. Tatsächlich kennen wir uns nicht über die Hintergründe genau aus. Aber mir kam halt nur so der Gedanke, wenn ihr jetzt unbedingt Harmonie vor so einer Relegation haben wollt, das ist aus meiner Sicht möglicherweise der falsche Ansatz. Aber ja, eben nicht unser Problem. Ja, und dann begann sie, diese Relegationspartie, natürlich nervös bis zum geht nicht mehr, zumindest wir. Und zumindest den ganzen gestrigen Tag und schon ehrlicherweise auch die Tage davor. Aber wenn so ein Spiel dann läuft, dann bin ich zwar auch sehr, sehr angespannt, aber diese Nervosität ist bei mir so ein bisschen weg. Das ist also so ein bisschen wie von einer Prüfung oder sowas, ne? So die Gedanken davor sind eigentlich viel schlimmer als dann der eigentliche Teil. Also zumindest ging das mir immer so, dass ich in Prüfungen selbst dann, ja, vielleicht nach so ein paar, noch eine Minute oder so, um reinzukommen, aber dass ich dann eigentlich nicht mehr nervös bin.
Ja, bei mir war es auch vorher sehr viel schlimmer. Ich konnte dann auch im Verlauf des Spiels mich etwas mehr darauf konzentrieren, das Spiel zu verfolgen, statt mein Kopfkino anzuhaben. Es war gestern tatsächlich, also bevor Anstoß war, von gestern Morgen an war ich zu nichts zu gebrauchen. Das war ganz schlimm.
Ja, und nach dem Anstoß fängt Bochum auch so ein bisschen an, wie man es vom Erstligisten erwartet, versucht früh uns unter Druck zu setzen und im eigenen Strafraum festzuzurren. Das gelingt ihnen so die ersten, ja, ich möchte sagen, 13 Minuten sehr relativ gut. Sehr auffällig in dieser kurzen Phase Kevin Stöger, der das Spiel tatsächlich von der ersten Minute da erstmal an sich reißt und von uns dann auch nicht in den Griff zu bekommen ist. Bochum hat auch einige Ecken und da fällt dann eben schon auf, Stögers Standards sind grundsätzlich sehr, sehr gefährlich, kommen in so einer fiesen Höhe immer diese Ecken, wo der Torhüter nicht wirklich rauskommen kann, weil der Ball nicht hoch genug kommt, dass genügend Zeit dafür ist. Und dann kommen sie halt auch noch so dahin, wo sie typischerweise hinkommen sollen, so Richtung Elfmeterpunkt und so. Das ist schon gemein, da musste Fortuna ein paar Situationen überstehen, ohne dass jetzt gleich wirkliche Torchancen heraussprangen. Ne? Aber Fortuna konnte sich so in diesen ersten Minuten nicht so wirklich viel befreien, kam dann mal so nach 10 Minuten Richtung Strafraum der Bochumer. Und dann haben wir auch, glaube ich, die erste Ecke irgendwann. Aber insgesamt die ersten 10 Minuten war so das, was Daniel Thun vor dem Spiel auch benannt hatte, als so, ja, wir werden ein bisschen leiden müssen, ne? Wir müssen aushalten. So, das war so diese Phase.
Das haben wir aber da ja auch schon, sag mal, auch wie den Rest des Spiels ziemlich ordentlich gemacht, leidenschaftlich ab der ersten Minute verteidigt. Und da möchte ich auch nochmal ganz klar auch jetzt schon zu diesem frühen Zeitpunkt Vincent Vermey loben, der, ja, nehmen wir es voraus, nach vorne, wie leider häufiger etwas glücklos agiert hat, aber gerade hinten mit seiner körperlichen Größe bei den Defensivaktionen einfach wieder alles weggeklärt hat, was zu klären war. Also da hat er uns extrem geholfen.
Insgesamt und gerade offensiv müssen wir aber Vermeys Leistung eher wieder als unglücklich einstufen. Ist ja eigentlich ganz interessant, bei Vermey gibt es irgendwie nur so zwei Varianten. Entweder gibt es diese unglücklichen Spiele wie das hier. Unsichtbar gibt es eigentlich nicht. Also er ist schon wahrscheinlich auch aufgrund seiner Statur irgendwie immer präsent. Also es gibt so diese unglücklichen Spiele, wo er wenig Bälle vorne festmacht und auch wenig selbst auflegt oder gar zum Abschluss kommt. Und dann gibt es aber diese Spiele, wo er natürlich wirklich überragend ist und wo das alles so klappt. Aber die Art Spiel war es definitiv nicht. Also wenn du jetzt sagst, Lob an Vermey, ja, fürs Defensivverhalten.
Genau.
Aber insgesamt war das jetzt sicherlich kein herausragendes Spiel von Vermey.
Nee, richtig, aber ich wollte das nur schon mal jetzt sagen, weil auch während des Spiels schon um uns herum ja wieder die Stimmen laut wurden, was das für ein Minuskicker sozusagen ist. Und dem schließen wir uns ja nicht an in der Regel. Ne? Deswegen.
Nein, der Wert für die Mannschaft ist unübersehbar. Ich sage jetzt mal, wenn man auch vielleicht mal mehr als eine Halbzeit Relegation geguckt hat, dann weiß man, ob der Bedeutung, auch der Räume, die er natürlich schafft, weil er auch Spieler bindet, auch dadurch können Spieler wie Jollis dann vielleicht hier und da mal ein bisschen besser glänzen. Also der Wert von Vermey ist unbestritten, nur eben auch die Tatsache, dass das jetzt nicht eine seiner besten Leistungen war am gestrigen Abend. Ja, also Fortuna setzt sich nach 10 Minuten ein bisschen um den Strafraum fest. Nicht, dass es da so krasse Torchancen gäbe, aber ich glaube, es gibt mal einen Freistoß und zwei Ecken etc., so dass sie zumindest auch, ich sage jetzt mal, darauf aufmerksam machen, dass sie auch an dieser Partie teilnehmen. Ja, und dann gibt es eine Ecke in der 13. Minute.
Ja, und die wird von Christos Jollis reingeschlagen, von der linken Seite, wenn man aufs Tor schaut, zieht er sie an den kurzen Pfosten, so auf Kniehöhe ungefähr. Also eigentlich so ein Ding, was gar nicht auf den ersten Blick gar nicht so schwer zu verteidigen scheint, wenn der Torwart einfach da stünde. Aber tut er halt nicht.
Ja, da steht ein Torhüter auch ehrlicherweise normalerweise nicht, da wo der Ball landet. Du stehst nicht unten am ersten Pfosten
als Ja, Torte. Aber Lute macht halt irgendwie den. Er steht zu weit vorne. Ne? Also er spekuliert, finde ich, er spekuliert halt drauf, dass der Ball weiter in den Strafraum kommt und kann dann entsprechend nicht mehr.
Was du musst als Torhüter.
Ich bin kein Torhüter, deswegen kann ich das nur aus meiner.
Also ich behaupte auch, Lute hätte den Ball gehabt, wenn er aufs Tor gekommen wäre. Das war kein Fehler von Lute. Das war einfach sehr, sehr stark und mit sehr, sehr viel Effet, wenn du die Eckfahnenkamera siehst. Mhm. Der hat einen krassen Drall und Effet der Ball. Und die Tatsache, dass er dann an den Pfosten prallt und von dort an den Oberschenkel von Philipp Hoffmann und der halt gar nicht mehr reagieren kann ins Tor, das ist einfach, wie würde Daniel Thun sagen, maximal unglücklich für Bochum. Aber so viel Fehler sind da ehrlicherweise nicht passiert. Das kannst du nicht anders machen. Du kannst nicht mal eben so ein mit Drall und du hast es gerade ja selber gesagt, nicht hochgeschlagenen Ball, da kannst du nicht mal eben 3 Meter zurücklegen innerhalb deines Tores nach vorne, um den dann locker abzufangen. Keine Chance. Es geht
nicht. Na gut. Dann nehm ich das so von einem erfahrenen Torhüter wie dir hin. Im Stadion selber habe ich das nicht wahrgenommen.
Das war sehr weit weg.
Man konnte es nicht richtig sehen. Auf einmal jubelten aber alle. Da habe ich gesagt, okay, dann jubeln wir wohl jetzt. Dann ist das wohl Tor gewesen.
Das nehmen wir dann so mit. Ja, genau. Was da genau passiert ist, das konnten wir von unseren Plätzen aus nicht so richtig sehen. Aber dafür gibt es ja den Fernseher, den TV-Apparat, das Fernsehgerät. Dennoch antwortet Bochum prompt und es ist wieder ein Standard von Stöger, eine Ecke diesmal und Bernardo kommt am Elfmeterpunkt zum Kopfball. Ja, und anders als bei uns, wo der Ball zwar auch an den Pfosten ging, springt der Ball hier aber auch direkt in die Arme von Kastenmeier und eben nicht an einen Fortuna-Spieler und von dort ins Tor. Ich verstehe ein bisschen, weil das auch hinterher so der Tenor war, dass man sagt, ja, ne, da hat Bochum halt Pech und Fortuna hat Glück. Das ist unbestritten so, dem mag man auch nicht widersprechen. Aber ich fand ein bisschen auffällig, dass sich auf Bochumer Seite ein bisschen zu sehr mit dem Hadern des Schicksals und dem vermeintlichen Pech, was da vorherrschte, da wurde sich ein bisschen zu sehr hinter versteckt. Was mich fürs Rückspiel übrigens sehr hoffen lässt, wenn das nämlich jetzt die Einstellung ist, dass man hier einfach Pech gehabt hat. Das ist die falsche Einstellung.
Ja, für die erste Halbzeit finde ich das legitim zu sagen. Das war sicherlich unglücklich. In der zweiten Halbzeit, da kommen wir gleich zu, ist ja Bochum dann eher schlecht. Ja. Also schlechter noch als in der ersten Halbzeit, ja.
Aber jetzt in der Phase versuchen sie wirklich noch prompt zu antworten. Da ist letztendlich der Mut noch nicht gebrochen. Und ebenfalls dann in derselben Minute des Pfostenkopfballs wird Wittek einmal steil geschickt. Man konnte es im Stadion aber eigentlich schon sehen, dass er im Abseits steht. Der ist dann frei vor Kastenmeier und macht das Tor. Aber klares Abseits war auch innerhalb von Sekunden durch die Schiedsrichter und den VAR geprüft, dass dies kein reguläres Tor war. Ja, und dann, also ist Bochum durchaus noch einige Minuten wütend, aber Chancen wie diese jetzt hier, zu denen kommen sie nicht mehr. Denn Fortuna muss sich also, es ist so diese typische Phase, du schießt ein Tor und tatsächlich sagt man ist dann sehr anfällig auch direkt für ein Gegentor, weil die Gegner meistens sehr schnell eine Antwort zu erzwingen suchen, aber gleichzeitig eben auch, weil man selbst dann vielleicht so Euphorie, Freude getrunken noch nicht wieder ganz konzentriert ist. Und ja, Fortuna braucht so 5 Minuten, würde ich sagen. Dann sind wir aber konzentriert, dann ist Bochum immer noch Ballbesitz technisch am Drücker, aber es zeichnet sich schon ab, was die letzte Bundesliga-Saison hergegeben hat. Bochum ist keine Mannschaft, die mit dem Ball am Fuß sonderlich viel anfangen kann. Ich möchte Kevin Stöger da zumindest mal in der ersten Halbzeit eindeutig von ausnehmen. Das ist so der Einzige, bei dem man das Gefühl hatte, wenn der den Ball hat, dann wird es gefährlich, dann passiert etwas.
Auch eine gewisse Dynamik, auch mit Ball, ne, mal kurzen Antritt und sowas, Tempowechsel, das hat er dann schon machen können, aber ja, alle anderen eher bräsig.
In der Halbzeit hat auch irgendwer den Fortuna-Verteidigern dann nochmal gesagt, Leute, der Stöger macht alles mit links. Das heißt, wenn der auf der rechten Außenbahn ist, rechnet damit, dass er nach innen zieht. Denn in der ersten Halbzeit hat er das ein paar Mal gemacht und da sind dann teilweise also gleich 2 Verteidiger von uns ins Leere gerutscht, wo ich gedacht habe, Leute, also
ja, macht ihr kein Videostudio
wirklich,
vor dem Spiel?
Also ich habe den Spieler natürlich jetzt bei Fortuna eine Weile gesehen, aber das weiß man doch. Und in der zweiten Halbzeit hat das nämlich nicht mehr geklappt bei Stöger. Dann waren die Fortunen nämlich darauf vorbereitet, der macht das mit links. Und haben die Seite eigentlich immer zugemacht. Ich wette, es gab einen kurzen, freundlich gemeinten Hinweis in der Pause. Naja, und jetzt entwickelt sich also so eine heiß umkämpfte Partie. Also generell, das ganze Spiel war lange Zeit, wie man es erwartet für ein Relegationsmatch, emotional geführt. Rassige Zweikämpfe, nie überhart, größtenteils. Also ich fand, hier und da gab es ein paar Aktionen in der ersten Halbzeit, wo eine gelbe Karte in Ordnung gewesen wäre. Ich finde zum Beispiel,
aus taktischer Sicht,
ich finde zum Beispiel, Philipp Hofmann hätte für ein Foul mindestens einmal gelb. So eine richtig fiese Grätsche, also nicht gestrecktes Fuß, sonst wäre es sogar rot gewesen, aber schon eine, wo ein Spieler so richtig abgerät, hätte mindestens mal gelb sehen müssen. Ja, und wie du sagst, ne, so ein paar taktische Situationen vielleicht auch noch.
Ja, aber ansonsten fand ich, hat der Schiedsrichter das ordentlich geleitet gestern. Nicht jede Freistoßentscheidung konnte ich immer nachvollziehen, wo ich es hier gerade sehe. Es gibt an der Außenlinie eine Situation, wo Wittek und Zimmermann, der Kicker schreibt, prallen zusammen. Ich hätte jetzt gesagt, Wittek fault Zimmermann, weil er in ihn reinspringt. Es wird allerdings genau andersrum gepfiffen. Das ist ja üblich, dass man nicht mit jeder Schiedsrichterentscheidung konform geht. Aber alles in allem, nachdem wir ja zuletzt über Schiedsrichter auch manchmal etwas kritisch gesprochen haben, Grüße an Herrn Jablonski, war ich da gestern doch durchaus sehr zufrieden. Und es gab ja auch die notwendige gelbe Karte gegen Bernardo, der uns dann im Rückspiel nicht begrüßen wird.
Ja, es hätte dann aber auch schon gelb-rot sein können. Das wollte ich damit sagen. Und bei Philipp Hofmann ist nämlich das Gleiche. Der hat wirklich auch mehrfach gefoult und kein Gelb gesehen. Auch der hätte theoretisch viel früher verwarnt werden müssen, um dann auch vielleicht gelb-gefährdet in der zweiten Halbzeit gewesen zu sein. Das ist natürlich schon Jammern auf hohem Niveau, das weiß ich jetzt auch. Was man vielleicht kritisch anmerken kann in der ersten Halbzeit, offensiv ist jetzt nicht so sonderlich viel von der Fortuna da passiert. Es gibt so einen Kopfball von Vermey, der einmal vorbeigeht Mitte der ersten Halbzeit, und kurz schon vor dem Halbzeitpfiff ist es so ein langer Ball von Felix Klaus auf die linke Seite, wo Vermey den Ball Volley nimmt und der wird dann nochmal abgefälscht von einem Bochumer und wir holen da so eine Ecke raus. Alles jetzt keine krassen Torchancen, aber das sind so die zwei Offensivaktionen. Auf der anderen Seite lassen wir aber eben auch von Bochum nicht so richtig was zu. Es gibt noch die eine Szene, wo es so ein bisschen Durcheinander bei einer Ecke gibt und dann Asano, ja, ist es eine per Seitfalls hier, den Ball Richtung Tor befördern möchte, aber da ist dann Kastenmeier da, blockt den Schuss, landet unglücklich auf Asanos Arm, der sich da auch echt fies wehtut und in der zweiten Halbzeit dann mit einer Manschette spielt.
Oh, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, du hast ja auch.
Ich habe das Spiel nicht ganz. Nicht mehr ganz angeschaut.
Du hast nicht wie ich bis nachts um 4 gesessen, weil du nicht schlafen konntest und dir sämtliches Spiele und Vorberichte und so weiter nochmal angeguckt. Übrigens an dieser Stelle kurzer Hinweis an Stefan Kunst, der bei Sat.1 der Co-Kommentator und Experte war. Wir haben eine Klausel für Jollis. Das hätte ihm vielleicht mal jemand sagen sollen, weil er spekulierte so schön, ja, den werden sie nicht halten können. Ist ja für Norwich alles aufgegangen, sie haben den Spieler ausgeliehen und dann haben sie ja ambitionierte Ziele, wollen nächste Saison aufsteigen und dann können sie ihn dafür verwenden. Wo ich mir auch noch gedacht habe, Stefan, Fortuna hat eine Klausel. Es ist vollkommen egal, welche Pläne Norwich hat. Wenn Fortuna diese Klausel zieht, dann ist es unser Spieler. Das ist alles verhandelt schon. Hat mich gewundert, dass das niemand wusste, offensichtlich bei Sat.1, weil er es gleich mehrfach sagte und ansprach. Und es wird natürlich nicht richtiger dadurch.
Schlechte Vorbereitung.
Ja, wollte ich an dieser Stelle noch erwähnt haben. Und ansonsten wollte ich noch sagen, ja, zu den Ecken, das war schon jetzt so, aber auch in der zweiten Halbzeit, nachdem Jollis einmal gemerkt hatte, und Jollis trat in diesem Spiel die Ecken, weil Appelkamp draußen war, dass man Lute damit durchaus überraschen konnte, hat er das gleich mehrfach versucht. In der ersten Halbzeit hat Lute es noch so halbwegs meistens hingekriegt, in der zweiten Halbzeit hat er diese Ecken dann durchaus gefährlich dann immer wieder aus dem Fünfer rausschlagen müssen, wo wirklich auch der Abpraller dann vielleicht nochmal hätte genutzt werden können von Fortuna und so. Also Lute auch bei diesen Bällen zumindest nicht so souverän, das kann man an der Stelle vielleicht auch erwähnen.
Ja.
So, und dann geht es in die Halbzeit. Ja, sicherlich 1-0-Führung, insofern glücklich, dass Fortuna keine krassen Torchancen hatte, um diese Führung herauszuspielen. Aber insofern nicht glücklich, dass man eben die Spielkontrolle hatte, Bochum im Schach hielt und man ist hier schließlich auswärts beim heimstarken Erstligisten und ich sag mal, gemessen in seiner Qualität ist der VfL Bochum als Heimtabellenzwölfter der Bundesliga eine heimstarke Mannschaft, dann ist das vielleicht irgendwie doch, sag ich mal, auch wenn es glücklich zustande gekommen ist, verdient, wenn du eben zumindest mal zu null in die Pause gehst nach so einer Halbzeit, wo der Gegner durchaus, sagen wir mal, motiviert war, etwas zu bewirken.
Und in der Halbzeit, die jetzt ist, gehen wir wie immer in Andis Büroecke.
Andis Büroecke.
Andis Büroecke im Relegationshinspiel 2023-2024. Die Fortuna-Fans hatten eine Choreografie vorbereitet, die über den Sitzplatzbereich ging. Dort wurden Papptäfelchen hochgehalten, um rote und weiße Linien, Querlinien zu ziehen. und es gab ein Fortuna-Logo, ein großes, sowie ein Banner, auf dem das Datum 23.05.2009 stand und unten vor dem Block stand, stell dir vor, wie einst im Mai. Und wenn mich jetzt meine Gedanken nicht täuschen, ist der 23. Mai 2009 der Tag gewesen, an dem wir das Spiel gegen den SV Werder Bremen 2 hatten, bei dem wir dann in die zweite Liga aufgestiegen sind. Kannst du das bestätigen, Thorsten?
Also das wäre jetzt zumindest auch mein Gedanke. Es wäre natürlich interessant, wenn es sich eigentlich dabei um das Spiel beim VfR Aalen handeln würde. Also das Spiel vor dem Aufstieg. Weißt du, was ich meine? Aber ist es nicht.
Nee, ne? Dürfte es eigentlich nicht sein.
Nein, nein, bestätigt. Genau. Ich habe es nochmal gecheckt. Ja.
Im Stehplatzbereich, wo wir uns aufhielten, gab es keine besondere Aktion. Da war nichts vorbereitet worden. Die Bochumer hatten auf ihrer Stehplatzgeraden eine tatsächlich verhältnismäßig ähnliche Choreografie aufgezogen. Nämlich auch sie hatten einen blauen und einen weißen Streifen.
Aber keinen Aufstieg.
Nee, das nicht, das stimmt. Aber sie haben geschrieben, und das war natürlich faktisch falsch, deswegen, aber ich möchte es trotzdem darlegen, heute werden wir gewinnen oder so ähnlich stand da. Gut, wie wir alle wissen, das war jetzt im Nachhinein nicht so, aber kann man sich ja vorher mal überlegen, dass das eine tolle Idee wäre. Auf Bochumer Seite gab es nichts, was gezündet wurde, da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Also ich weiß nicht, ob sie etwas gezündet hätten sie denn ein Tor geschossen?
Die waren alle schon in Urlaub, die hatten nicht damit gerechnet, dass sie noch in die Relegation müssen. Die haben alles verballert schon.
Ja. Und auf Düsseldorfer Seite gab es in der ersten Halbzeit ein bisschen Pyrotechnik, ein paar Blinker, ein bisschen Rot, ein bisschen Weiß, ein bisschen Rauch. Und dann aber in der zweiten Halbzeit, das fand ich ganz schön, gab es eine etwas konzertiertere Aktion. Da wurde das Engel sind weiß und Liebe ist Rotlied, also die einzig wahren Farben, wurde angestimmt. Und dazu wurden dann auch roter und weißer Rauch gezündet und diverse Fackeln und Blinker. Das sah sehr, sehr schick aus. Wenn ihr im richtigen Podcatcher unterwegs seid, dann könnt ihr aus dieser Situation wahrscheinlich jetzt auch gerade ein Foto sehen.
Nein. Das Bild wird die Choreografie sein.
Okay, dann könnt ihr das nicht sehen, aber ihr werdet es vielleicht im Fernsehen gesehen haben.
Ja, im Fernsehen hat man vor allem den Rauch gesehen. Da war das Spiel dann doch zeitweise etwas, das Spielfeld nicht so klar anzuschauen. Es ist halt ein enges Stadion, das Bochumer Stadion. Wenn da was gezündet wird, dann bleibt der Rauch immer so eine Weile.
Ja, kurz vor uns auf den Stehplätzen wurde auch einmal so eine Mini-roter Rauchtopf gezündet. Ich fand, der hat extrem nach Furz gerochen. Also das fand ich sehr, sehr unangenehm.
Sehr unangenehm, wie deine Fürze scheinbar riechen. Sind sie auch rot? Dann solltest du zum Arzt.
Nee. Erkennst du nicht den Spruch? Kinder sind wie Fürze, die eigenen kann man ertragen. Also ich habe ja hier noch genug andere Leute in der Familie, die möglicherweise auch pupsen müssen und so.
Ja,
also,
inklusive Hund. Hundefürze sind doch die schlimmsten.
Oh ja. Der hat gestern Abend auch, hat mir meine Frau erzählt, gut, dass ich nicht da war. Ansonsten, stimmungsmäßig war das schon vom Feinsten. Überraschenderweise bei einem 3:0 Auswärtssieg in einem der wichtigsten Spiele der letzten 10-12 Jahre.
Alle in den Blöcken haben mitgemacht. Da gab es natürlich in so einem Spiel überhaupt kein Fortun. Das war kein Fortun der Fortun. Da war wirklich, also selten, auch gerade bei Auswärtsspielen, so eine Stimmung erlebt, muss ich ehrlich sagen. Was aber auch der Situation logischerweise geschuldet war.
Genau, alle, die da waren, hatten Bock und haben mitgemacht. Insofern gibt's für mich keine andere Wahl, außer, ja, es hätte, die Pyro hätte ein bisschen schöner sein können. Deswegen gibt's nur 4,5 von 5 Pyrofackeln heute.
Ja, ich weiß nicht. Also,
wärst du bei 5 von 5?
Ich wäre bei 5 von 5. Muss ja nicht immer die krasse Pyro sein. Am Ende zählt die Stimmung und die war sensationell gut, fand ich.
Das stimmt. Machen wir 4,75.
Ja. Wie gütig.
Ja, so bin ich.
Gut, dann springen wir in die zweite Halbzeit, in der noch einiges passieren sollte. Und das machen wir natürlich in der Rubrik Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Woran hattet ihr liegen? Die zweite Halbzeit.
Da kam Bochum sicherlich motiviert aus der Kabine. Es gab keine Wechsel. Aber die erste richtige Torchance hat Fortuna und das sollte wegweisend für die zweite Halbzeit sein. Da ist ein Konter über Felix Klaus, der spielt einen Doppelpass mit Vermey und zieht dann mit dem linken Fuß ab. Ein wirklich guter Schuss, der auch gepasst hätte, fast in den Winkel, aber Lute kann den Ball noch zur Ecke klären. Das war die erste Torchance in dieser Halbzeit und ja, fortan lief es ähnlich, dass die Bochumer versuchten anzulaufen, aber anders als in der ersten Halbzeit wirkten sie dabei deutlich nervöser, war mein Eindruck. Denn Bochum spielte jetzt viel, viel, viel mehr Fehlpässe. Also vielleicht war unser Stellungsspiel auch besser, aber es landen so dermaßen viele Bälle bei Oberdorf und Engelhardt und Tanaka direkt. Das fand ich sehr auffällig. Und
ich glaube, wir haben aber auch uns insgesamt nochmal, sagen wir mal, die erste Pressinglinie nochmal so 3, 4, 5 Meter zurückgezogen, sodass wir noch kompakter standen und dadurch Bochum halt auch etwas mehr ins, ja, ins Risiko gehen musste mit seinen Pässen, um halt dann in die Halbräume oder in die Räume zwischen den Ketten zu kommen. Und das haben wir dann extrem gut zugelaufen, fand ich.
Es war in dieser Phase dann aber auch auffällig, dass Stöger deutlich schwächer als im ersten Durchgang spielte. Dem fiel nämlich nicht mehr so viel ein und der war auch nicht mehr so dynamisch irgendwie unterwegs. Und das wiederum hat gravierende Auswirkungen für eine Mannschaft wie Bochum. Wahrscheinlich aktuell wie wenn Jollis bei uns einen schlechten Tag hat. Denn fortan ging halt einfach so unfassbar wenig. Und was ich eben sagte, die Bälle wurden schnell abgefangen. Das Ärgerliche war nur, dass die Konter eben auch ein bisschen zu hektisch meistens ausgespielt wurden. Also entweder wurde der Ball dann schnell versucht nach vorne zu pölen, aber Vermey, das hatten wir schon erwähnt, hatte nicht seinen besten Tag, um diese Bälle festzumachen. Da war er doch gegen Ordetz und Schlotterbeck meistens immer zweiter Sieger auch in der Luft. Oder eben, dass wir auch am Boden uns dann festgelaufen sind. Nichtsdestotrotz konnten wir Bochum echt weit von unserem Tor fernhalten, das muss man schon sagen. Und klar gibt es dann hier und da mal eine Ecke oder sowas, aber nichts, was ernsthaft gefährlich ist. Und sodass dann Bochum auch nach rund einer Stunde so ein bisschen wechselt, dann kommt nämlich Lucia rein für Osterhage und Borschinski für Asano. Aber dann kommt der große Moment und sicherlich der schönste Angriff dieses Spiels und auch das schönste Tor. Da ist es wieder ein abgefangener Ball am Strafraum, ich glaube in dem Fall von Sobotka, der Tanaka einsetzt im Mittelfeld, im Zentralen. Und Tanaka kann dann Jollis auf der linken Seite steil schicken. In der Mitte läuft noch Klaus mit und Tanaka auch. Aber insgesamt ist es, glaube ich, 6 gegen 3, also 6 verteidigende Bochumer und 3 Fortunen, die bei diesem Konter Richtung Bochumer Strafraum laufen. Und Klaus zeigt dann in der Mitte an, so hier, spiel mich an. Jollis sieht das und passt von der linken Seite wirklich einen butterweichen Ball an mindestens 3, ich glaube sogar 4 Bochumern vorbei in den Fuß von Klaus. Also der Letzte in dieser Kette ist dann Wittek, der gerade nicht mehr an diesen Ball rankommt. Und Klaus kann dann am Torhüter, an Lute vorbei, den Ball ins Tor reinschieben. Wunderbar gespielt, unisono haben beide Kommentare sowohl bei Sky als auch bei Sat1 gesagt. Ein perfekter Konter und das lasse ich doch einfach mal so stehen.
Ja, hätten wir einen anderen Schiedsrichter, also ich möchte da nochmal auf den Schiedsrichter wieder lobend eingehen, weil im Mittelfeld in dem Moment, als Tanaka den Ball auf Jollis spielt, wird er auch rüde umgerempelt. Da soll es auch Schiedsrichter geben, die sowas dann halt als Foul pfeifen, was ja faktisch richtig gewesen wäre, aber hier folgerichtig den Vorteil laufen lassen und damit das Tor uns nicht weggenommen. Auch da nochmal beide Daumen hoch von mir für den Schiedsrichter Schröder.
Sehr wohlwollend, der Andi heute, sehr wohlwollend.
Ich bin heute in wohlwollender Laune, überraschenderweise. Ja. Ich bin heute gar nicht so stinkig drauf wie sonst.
Das hat dann letztendlich Bochum wirklich den Zahn gezogen. Man merkt jetzt, dass der Kopf das Arbeiten beginnt. Es gibt zwar mal so einen Schuss aus 18 Metern von Stöger mit dem schwachen rechten Fuß direkt auf Kastenmeier, aber das ist dann nicht sehr harmlos. Bernardo sieht seine 10. gelbe Karte, das hatten wir eingangs schon erwähnt, und ist damit im Rückspiel gesperrt. Für mich der beste Defensivspieler gestern bei Bochum. Also das ist eine gute Nachricht für uns und war ja auch derjenige, der an den Pfosten geköpft hat beim Standard. Ist also auch da gefährlich. Der wird Fortuna fehlen. Also sollte Bochum absteigen.
Bochum fehlen.
Sollte Bochum absteigen, und wir suchen doch bestimmt noch einen Linksverteidiger, Also, ich könnte mir diesen Spieler auch in einem rot-weißen Trikot vorstellen. Nur so als kurzer Hinweis. Antwi Adjei kommt dann noch für Wittek und Paciencia für Hofmann. Also man versucht sein Bestes. Die Bochumer kommen aber nicht zu Torchancen, sondern Fortuna ist es, die einen Freistoß dann, ja, aus wie vielen Metern? 20? Vielleicht ein bisschen mehr.
Aus halbrechter Position und da tritt Jollis an. Es gibt eine Drei-Mann-Mauer, die sich ihm in den Weg stellt und er schießt auch wieder mit einer wirklich guten Schusstechnik einen harten, flachen, aber halt leicht angedrehten Schuss rechts um die Mauer herum auf den kurzen Pfosten, wo Lute dann auch erstmal ist, aber den Ball nur nach vorne abprallen lassen kann. Und Engelhardt ist ja als einer der wenigen Spieler, die das möglicherweise antizipiert haben, einfach durchgelaufen während des Freistoßes und steht dann in einem 5 Meter um ihn herum kein Mensch-Radius und kann den Ball einfach einschieben.
Bevor wir über Lute reden, ist wirklich essentiell, dass Engelhardt mit dem Anlauf von Jollis selbst anläuft und kein Bochumer sich die Mühe macht, eben da mal mitzugehen. Und also dass auch diese Gefährlichkeit, diese Situation scheint niemand zu ahnen, außer Engelhardt. Das ist schon sehr naiv und das ist so, ich sag mal, dieses Verhalten, das man von Bochum die Saison öfters gesehen hat, dass sie wie so ein Kartenhaus dann zusammenbrechen in diesen Situationen und genau das ist dann in der Szene auch passiert. So, aber jetzt müssen wir über Lute reden, denn anders als beim ersten Tor ist er hier ganz klar, auch wenn Stefan Kunz sagte, ja, da kann er gar nichts machen, oh doch. Also erstens steht die Mauer schlecht, denn du musst ja einkalkulieren, dass ein Spieler wie Jollis mit seinem rechten Fuß so einen Ball um diese Mauer herumzirkeln kann und dann musst du sie so stellen, dass sie so weit rechts steht, dass er es nicht tun kann, ne?
Zumal, glaube ich, auch Jollis alleine da stand und gar keinen, also er hatte ja keinen krassen linken Fuß und sag mal, die Option zu sagen, ja, da ist auch noch ein guter Schütze mit links, der dann vielleicht dafür sorgt, dass die Mauer, wenn sie dann zu weit rechts steht, ne, auf der anderen Seite vorbeischießt, war ja gar nicht. Also, ja, schlecht gestellte Mauer.
So, und dann, ist das jetzt kein Schuss, von dem ich erwarte, dass der Torhüter ihn schält, aber er klatscht ihn halt in die Mitte ab. Also wirklich das Falscheste, was du tun kannst. Was übrigens auch nicht so der Flugbahn richtig entspricht eigentlich bei so einem Ball. Ne? Normalerweise klärst du ihn ja zur Seite dann oder zur Ecke. Das heißt also, auch das ist schlecht gemacht von Lute. Und also er hat für mich definitiv gehörigen Anteil an diesem Gegentor. Aber natürlich muss sich die Abwehr auch die Frage gefallen lassen, warum niemand bei Engelhardt dabei ist, der auch nicht aus dem Abseits kommt. Also es ist ein sauberes Tor. Wir haben nicht so gejubelt in dem Moment. Also bei 2-0 sind wir natürlich ausgerastet. Das ist ja klar, wie der ganze Block. Es gab auch Bierduschen-Deluxe an diesem Tag. Also ich musste auch gestern kurz nach Mitternacht echt zu Hause, war, bin ich echt noch unter die Dusche gesprungen, weil so viel Biergeruch wollte ich nicht mit ins Bett nehmen. Und beim 3-0 haben wir aber alle erstmal gedacht, oh, abseits. Also ich habe nicht gejubelt.
So alleine da.
Ja, genau, das hat dann schon ein bisschen irritiert. Aber war es nicht. Und ja, das ist natürlich dann zu diesem Zeitpunkt schon eben ein desaströses Ergebnis für Bochum gewesen. Aber so wie sie in der zweiten Halbzeit gespielt haben, also die sind ja wirklich wie ein Kartenhaus zusammengefallen. Ne? Man konnte das wirklich so mit angucken, wie so eine Mannschaft immer schlechter wird von Minute zu Minute. Ja, da hat Bochum gespielt wie ein Absteiger. Das muss man dann einfach sagen. Und Fortuna hat natürlich immer mehr Sicherheit gewonnen und dann dieses Spiel auch einfach sehr stark kontrolliert. Ne? Johannessen kommt dann für Sobotka. Auch eine Frage der Kräfte, aber das sagt sie auch im Fernsehen, das sieht man dann auch, Fortuna ist dem 4-0 dann in dieser Phase oder in dieser Schlussphase dann eigentlich näher als die Bocher mal ihrem Anschlusstreffer, der für sie ja vielleicht noch ein bisschen mehr Hoffnung fürs Rückspiel generiert hätte. Ne? Klaus schießt einmal aus der Drehung einen abgefälschten Schuss an den Pfosten, auch Jollis schießt den Abpraller dann danach vorbei.
Da hätte er mal auf Vermeid zurückgelegt, der stand so schön
ist,
frei.
Ist eine spätere Situation.
Echt? Ah, okay.
Ja, in der Situation ist es da nicht. Ist nämlich dann die Situation, wo Jollis selbst aufs Tor schießt und Lute nämlich zu einer Parade zwingt. In der Situation hätte er in die Mitte zu Vermeij zurücklegen sollen, hat er aber nicht gemacht. Und es geht dann ein bisschen weiter. Da Ferner kommt für Vermeij, hat auch nochmal einen Schuss, den er knapp vorbeisetzt. Klaus setzt noch einen Schuss knapp vorbei. Da Ferner kriegt den, nachdem er für Vermeij gekommen ist, von Appelkamp aufgelegt, der dann für Jollis reinkam. Und am Ende kommt noch Oshino für Engelhardt und eben Niem jetzt für Felix Klaus.
Ja, die einzig bemerkenswerte Situation, die Bochum noch zustande bekommt, ist ein Fallrückzieher von Bernardo, der in so einer Art Bogenlampe dann auf die Latte klatscht. Wäre Kastmeier aber dran gewesen, er zieht bewusst die Hände zurück. Also das war dann noch das Gefährlichste, was passiert ist in der Endphase.
Ja, und ein unplatzierter Schuss von Antwi Ajay, den aber Kastenmeier nach vorne wieder wegfaustet einfach, ja. Weil hart, aber nicht sehr präzise. Ja, und so gewinnt die Fortuna das Ding, sage ich jetzt mal, mit 3:0. Aufgrund der zweiten Halbzeit meiner Meinung nach auch verdient. Also auch verdient in dieser Höhe, weil Bochum halt so in sich zusammengebrochen ist, wie diese Mannschaft es schon häufiger getan hat. Gerne auswärts, was natürlich fürs Rückspiel hoffen lässt. Ansonsten war es eine relativ ausgeglichene Partie bei der Laufleistung, so 117 Kilometer. Torschüsse Fortuna 21, durchaus mehr. Vor allem Jolles hat da, glaube ich, ein Drittel von alleine abgegeben. Ballbesitz natürlich mehr bei Bochum, die damit angelaufen sind, aber denen letztendlich nichts eingefallen ist. Und wenn wir uns die Expected Goals auch angucken, 2,21 sind da für Fortuna notiert und 0,98 für Bochum. Also der Sieg geht schon so in Ordnung. Ja, und ich hatte es eingangs schon erwähnt, was machen wir jetzt mit diesem Sieg fürs Rückspiel? Also klar ist jetzt immer auch, realistisch betrachtet, darf sich die Fortuna das nicht mehr nehmen lassen. Und es spricht auch überhaupt nichts dafür, dass das der Fall ist. Fortuna ist stabil. Fortuna hat niemals diese Saison mit 3 Toren Unterschied irgendein oder höher eine Partie verloren.
Geschweige denn 4, genau. Wir haben mal 4 bekommen. Wir haben in Paderborn 4 bekommen, aber da haben wir halt auch 3 geschossen. Ne?
Ja, also. Und das Gleiche gilt für Bochum. Und man muss ja auch sagen, selbst wenn Bochum mal in Führung geht und wir dann noch nur einen Treffer erzielen, dann braucht Bochum mindestens 4, um in die Verlängerung zu kommen. 5. Um überhaupt uns dann noch zu besiegen oder wenn wir sogar 2 Tore schießen, etc. Das ist alles schon sehr unwahrscheinlich. Aber auf der anderen Seite, es ist Fußball. Eine gewisse Anarchiewert ist immer dabei. Da kann immer was passieren. Und es ist natürlich diese Kopfsache, weil alle das ja auch wissen. Und du kannst es von der Mannschaft nicht fernhalten, dass alle wissen, ja, heute kann es passieren und mit großer Wahrscheinlichkeit wird es passieren, dass Fortuna aufsteigt. Das ist, glaube ich, die Hauptaufgabe, das so weit wie möglich vom Team wegzuhalten. Das ist, wenn man die Interviews hört nach dem Spiel, sehr realistisch, so die Einschätzungen von Sobotka und so, die wissen das auch. Aber ja, ich hoffe ehrlich, dass das Stadion am Montag nicht zu euphorisch ist am Anfang des Spiels, um der Mannschaft nicht irgendwie so eine, entweder eine Sicherheit, so eine falsche Sicherheit, eine trügerische Sicherheit zu geben, oder eben aber auch um damit so eine Nervosität zu schaffen, ne? Nach dem Motto, oh, alle erwarten jetzt hier draußen, dass jetzt hier gleich die große Party ist, jetzt müssen wir unbedingt liefern. Darum, ich hoffe, dass Tune die richtigen Worte findet. Realistisch betrachtet können wir, glaube ich, der Mannschaft diese Saison so sehr vertrauen, dass sie das auf die Kette bekommt. Und ich bin zuversichtlich, aber ich gebe zu, ich bin auch nervös. Das ist einfach, es ist eben gerade nur die Hälfte gespielt. Und Thun hat das nach dem Spiel so gesagt, man muss ja nur an das Union Berlin-Spiel denken, wo Bochum innerhalb von einer Halbzeit 3:0 in Führung war. Wenn Düsseldorf es schafft, und das hat Thun eigentlich ganz richtig gesagt, in Bochum 3 Tore zu erzielen, dann schafft Bochum das auch in Düsseldorf, theoretisch.
Ja, also es ist halt noch grundsätzlich alles möglich, aber wie du auch schon sagtest, der Vorteil liegt auf unserer Seite. Wir gehen mit einem, was ist das Gegenteil von einem Handicap? Ich weiß es gar nicht.
Einem Vorteil.
Mit einem Vorteil, ja. Wir gehen mit einem Vorteil von 3 Toren.
Advantage Becker.
Ach, das waren noch Zeiten. Ja, wir gehen mit einem Vorteil von 3 Toren in dieses letzte wahnsinnig wichtige Spiel am Montagabend.
Und alle, die hier zuhören, sind ja wahrscheinlich im Stadion. Wir haben die große Chance, am Montag in die Bundesliga aufzusteigen. Und jetzt ist halt das einzige Problem, dass alle das so ein bisschen von uns erwarten. Und dieser Erwartung muss die Mannschaft gerecht werden. Das ist jetzt durchaus zuzutrauen. Aber auch wirklich mein Appell an alle, bitte bleibt geduldig. Und wenn es noch ein bisschen holpert, dann nicht irgendwie nervös werden und sowas, sondern positive Vibes aufs Feld. Und wenn wir mit der nötigen Energie da reingehen und die Mannschaft das vom Kopf her auch hinbekommt, und das ist ihr zuzutrauen, dann wird Fortuna am Montag in die Bundesliga aufsteigen.
Ja, das sind doch sehr schöne Schlussworte gewesen, Thorsten.
Darum sagen wir, bis nächste Woche, da werdet ihr, wie immer es auch ausgegangen ist, am Montag natürlich von uns hören. Und dann werden wir in aller Ausführlichkeit darüber sprechen. Bis dahin versucht irgendetwas gegen die Nervosität zu machen. So
wir
wie
haben
ich.
Da ein paar Anregungen gegeben.
Wir
heute.
Haben ja ein paar gute Ideen gegeben. Vielleicht kommt da eine für euch in Frage. Und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Das war's für heute, liebe Leute.
Ja, und selten hat es so gut gepasst wie bei dieser Folge. Wir freuen uns und dann schauen wir mal, was wird.
Was wird?